Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören gleich eine Botschaft von Norbert Lied, doch vorher hören Sie eine Schriftlesung sowie ein Solo von Robert Roos. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Zu dem Thema von Norbert Lied, messianischer Psalm 41, der Verrat, möchte ich Ihnen nun diesen Psalm lesen und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Psalm 41. Dem Vorsänger ein Psalm Davids. Wohl dem, der sich des Armen annimmt. Der Herr wird ihn erretten zur bösen Zeit. Der Herr wird ihn bewahren und am Leben erhalten. Er wird glücklich gepriesen im Land. Ja, du wirst ihn nicht der Gier seiner Feinde ausliefern. Der Herr wird ihn erquicken auf seinem Krankenlager. Du machst, dass es ihm besser geht, wenn er krank ist. Ich sprach, Herr, sei mir gnädig, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Meine Feinde wünschen mir Unglück. Wann wird er sterben, dass sein Name untergeht? Und wenn einer kommt, um mich zu besuchen, so redet er Lügen. Sein Herz sammelt sich Bosheit. Er geht hinaus und spricht davon. Alle, die mich hassten, flüstern miteinander über mich. Sie haben mir Böses zugedacht. Ein Belialspruch haftet ihm an. Wenn er da liegt, steht er nicht wieder auf. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Du aber, Herr, sei mir gnädig und richte mich auf, so will ich es ihnen vergelten. Daran erkenne ich, dass du Gefallen an mir hast, dass mein Feind nicht über mich triumphieren darf. Mich aber hast du in meiner Lauterkeit erhalten und lässt mich vor deinem Angesicht stehen auf ewig. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, ja, Amen. Bis soweit das Wort Gottes, wir setzen uns wieder. Und wir hören nun vor der Botschaft noch ein Lied von Hofer Troos mit dem Titel Alles aus Gottes Hand nehmen. Danach die Botschaft von Norbert Lied. Der Herr möge Sie tief und reich segnen beim Hören seines Wortes.
Gottes Hand lassen, dann kannst getrost du sein. Säen und ernten, Kästen und Heut, Jugend und Alter hat seine Zeit. Nimm es aus deines Gottes Hand. Er ist voll Liebe, dir stets so gewandt. Alles aus Gottes Hand nehmen, alles in Gottes Hand legen. Alles in Gottes Hand lassen, dann kannst getrost du sein. Schweigen und reden, Friede und Streit, werden und sterben hat seine Zeit. Aus deines Gottes Hand. Er ist voll Liebe, dir steht zugewandt. Alles aus Gottes Hand nehmen, alles in Gottes Hand nehmen. In Gottes Hand lassen, dann kannst getrost du sein, dann kannst getrost du
Ja, herzlichen Dank für dieses trostvolle Lied. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst heute Morgen. Steht hier unter dem Thema Der Verrat. Sein messianischer Psalm, diesmal Psalm 41. Ich möchte noch mal ganz kurz beten, bitte. Himmlischer Vater, wir bitten dich in Jesu Namen, öffne uns doch jetzt auch über diesen Psalm die Augen, damit wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Es steckt natürlich eine ganze Fülle in diesem Psalm drin, das werden Sie gemerkt haben, als wir ihn eben vorgelesen bekamen. Aber ich möchte mich heute Morgen konzentrieren auf den Vers 10. Dort heißt es ja, und darum auch eben der Titel zu Psalm 41, der Verrat: Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Das ist der deutlichste messianische Bezug in Psalm 41. Ich bin mal gefragt worden oder schon öfter gefragt worden, Norbert, was versteht man denn darunter unter diesen messianischen Psalmen? Unter messianischen Psalmen versteht man die Psalmen, die im Neuen Testament einen ganz klaren Bezug geben auf Jesus Christus. Zum Beispiel dieser Vers hier, Vers 10, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Dieser Vers findet sich nachher im Johannesevangelium Kapitel 13 wieder in Vers 18, dort zitiert ihn der Herr Jesus Christus selber und münzt ihn auf sich und auf Judas, der ihn verraten hat. Von daher ist also Psalm 41 ein messianischer Psalm. Und überall, wo solche, auch eben andere Bezüge im Neuen Testament sich deuten lassen, direkt auf Jesus, wo man weiß, damit ist jetzt wirklich effektiv Jesus gemeint, das sind die messianischen Psalmen. Nun, Psalm 41 ist ja von David geschrieben worden. David lebte aber 1000 Jahre vor Christus. Und David hatte etwas ganz anderes im Sinn und im Kopf und im Herzen und etwas Seelisches durchlebt, wo man meinen könnte, das hatte ja noch überhaupt gar nichts mit Jesus zu tun. 1000 Jahre vor Christus. David hatte seine eigene Geschichte, seinen eigenen Kampf und seine eigene Zerreißprobe erlebt. David, der diesen Psalm 41 geschrieben hat, beschreibt nämlich sich und seinen Freund Ahithophel. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie die Bibel ein bisschen kennen, aber die Geschichte steht im 2. Samuelbuch, Kapitel 15. Ahithophel war ein Regierungsberater, so wie es das heute auch gibt. Er war der Berater und persönliche Freund vom König David. Und er war ein höchst intelligenter Mann, ein unheimlich kluger, weiser Mensch, der wirklich perfektionierende Ratschläge geben konnte. Aber eines Tages hat dieser Mann, Ahithophel, dieser Freund Davids, er hat dem David den Rücken gekehrt. Er ist abtrünnig geworden. Er hat sich auf die Seite der Feinde Davids geschlagen und ist somit, er war ja vorher ein Vertrauter zur Rechten Davids, so ist er jetzt ein Verräter, ein brutaler, grausamer Verräter des Königs geworden. Und das beschreibt David hier, wenn er sagt, auch mein Freund, das war eben Ahithophel, 2. Samuel 15, dem ich vertraute, der mein Brot aß, also ich hatte mit ihm Tischgemeinschaft, so waren wir miteinander vertraut, der hat die Verse gegen mich erhoben, also teuflisch, ja? Wir denken hier an das Wort, der wird ihn in die Verse stechen, das ist dieses Dämonische, der Teufel am Kreuz von Golgatha. Also Jesus am Kreuz von Golgatha, aber der Teufel, der ihn dahin getrieben hat, was dann nachher zum größten Triumph der Heilsgeschichte ausgeschlagen ist. Also David beschreibt das, was er mit Ahithophel erlebt hat. Und dieses Wort nun greift der Herr Jesus Christus 1000 Jahre später auf und legt es auf sich und auf Judas. Judas war auch ein Vertrauter Jesu. Auch ein Ratgeber, denn er gehörte zu den 12 engsten Freunden des Herrn. Jesus hatte mit ihm auch Tischgemeinschaft, hat mit ihm das Brot gegessen, das Brot geteilt, Passamal, ja? Ging mit ihm in dem Tempel ein und aus und dieser Judas, ganz ähnlich wie Ahithophel, schlägt sich am Ende des Lebens Jesu auf die Seite der Feinde des Sohnes Gottes, verrät den Herrn Jesus Christus und endet übrigens genauso, wie Ahithophel geendet ist. Der Ahithophel hat sich nämlich am Schluss selber erhängt. Und das hat Judas auch getan. Also so wird durch den Geist Gottes geleitet die Geschichte Davids mit Ahithophel auf einmal prophetisch zur Geschichte Jesu mit Judas. Das ist das Wunderbare. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der eben die ganze Geschichte, die ganze Heilsgeschichte bei weitem überblickt. Wir wollen verschiedene Hauptpunkte, genau sind es 4, ja aus Psalm 41 zum Anlass nehmen, um uns Gedanken zu machen, unter anderem auch über unsere Zeit. Aber zunächst einmal wollen wir vielleicht die Erfüllung der biblischen Prophetie aus diesem Psalm uns vor Augen stellen. Gott hat ja einmal gesagt in Jesaja Kapitel 42, Vers 9, siehe, das Frühere ist eingetroffen und Neues verkündige ich euch, ehe es eintritt, lasse ich es euch hören. Das ist eben Gott. Ehe es eintrifft, lasse ich es euch hören. Prophetie erfüllt sich in dem Verrat des Judas. Ich muss mich jetzt ein bisschen wiederholen, damit wir da bei der Linie bleiben können. Psalm 41, 10, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse wieder mich erhoben. 1000 Jahre später greift der Herr Jesus exakt diese Stelle aus Psalm 41 auf, beim letzten Passa, im Johannesevangelium Kapitel 13, Vers 18 bis 19 und sagt, doch muss die Schrift erfüllt werden, Der mit mir das Brot isst, hat seine Verse wider mich erhoben. Eindeutige, wunderbare Prophetie, 1000 Jahre alt. Und sie musste bis ins Detail in Judas erfüllt werden. Zweitens, der freundschaftliche Umgang Jesu mit Judas. Ebenso wie David mit Ahitophel. Es heißt im Psalm 55, das ist eine andere prophetische Stelle über den Verrat Judas, Vers 13 bis 15, denn es ist nicht mein Feind, der mich schmäht. Das könnte ich ertragen. Später heißt es, aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Das ist ja brutal, ja? Das können wir ja alle ertragen, wenn wir verraten werden oder gehänselt werden oder verspottet werden von irgendwelchen fremden Leuten, zu denen wir nicht so eine Beziehung haben. Aber stellen Sie sich mal vor, es kommt so richtig aus Ihrer Familie, aus Ihrer Reihe, aus Ihrer Nachbarschaft, aus vielleicht jahrelanger Freundschaft. Das tut weh. Wir haben einst zusammen süßen Umgang gepflogen, sind ins Gotteshaus gegangen unter der Menge. Das war genau das, was David mit Ahitophel erlebt hat und was Jesus erlebt hat mit Judas. Aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund. Jesus hatte diesen freundschaftlichen Umgang mit Judas. Und als Jesus im Garten Gethsemane gefangen genommen wurde, sagt er ja dem Judas, ausgerechnet dem, als Judas auf ihn zukommt und ihn mit einem Kuss verrät, schaut Jesus ihn an und sagt, Matthäus Kapitel 26, mein Freund, dazu bist du gekommen. Sehen Sie, es erfüllt sich alles bis in die kleinsten Buchstaben hinein. Drittens trifft das auch auf das Verrätergeld des Judas zu. Da gibt es wieder eine Stelle im Sacharja, Kapitel 11, Vers 11 bis 12. Da heißt es, 600-700 Jahre vor Christus geschrieben, da wogen sie mir meinen Lohn dar, 30 Silberlinge. Aber der Herr sprach zu mir, wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wert geachtet worden bin. Da nahm ich die 30 Silberlinge und warf sie in das Haus des Herrn für den Töpfer. Jahrhunderte später erfüllt sich diese Voraussage, diese prophetische Voraussage, gute 600 Jahre später, ebenfalls buchstäblich in Judas, denn dieser Mann verrät seinen Herrn und Meister mit 30 Silberlingen und später wirft er diese 30 Silberlinge tatsächlich in den Tempel, in das Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Warum? Matthäus 27 heißt es, als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn. Es war aber keine Buße, sondern er hat einfach gemerkt, ich habe hier etwas Verkehrtes getan, hat aber nie darüber Buße getan. Und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht uns das an? Siehe du zu, da warf er die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon. Viertens erfüllt sich hier Prophetie über das Ende des Judas und über das Ende Ahitophels. Ich habe gesagt, Ahitophel war ein Freund Davids, ein Ratgeber, Regierungsratgeber. Nachher wendet er sich um, fällt ab, schlägt sich auf die andere Seite, auf die Seite der Feinde Davids. Sein Rat am Schluss gelingt nicht, wie es auch hier im Psalm 41 steht, dass mein Feind, Vers 12, dass mein Feind nicht über mich triumphieren darf. Ahitophel konnte nicht über David triumphieren, obwohl er das wollte. Judas oder der Teufel in und durch Judas wollte über Jesus triumphieren, konnte es auch nicht. Und so bekam Ahitophel nicht recht. Sein Rat misslang. Was hat der Mann gemacht? 2. Samuel 17, 23. Als aber Ahitophel sah, dass sein Rat nicht ausgeführt wurde, sattelte er seinen Esel, machte sich auf, ging heim in seine Stadt, bestellte sein Haus und erhängte sich. Starb und ward in seines Vaters Grab gelegt. Jahrhunderte später, 1000 Jahre später, Judas, der Jesus verrät, Matthäus 27, Vers 5, Da warf er die Silberlinge in den Tempel, machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Genauso wie es Ahitophel tat. Und als letzte Stelle unter diesem ersten Punkt, die Erfüllung der Prophetie. Es traf dann auch auf das Amt des Judas zu. Judas hatte ja ein Amt, er war ja ein Amtsträger. Er war Apostel, wenn man sich das überlegt. Er war nicht nur Jünger, er war Apostel. Ja, Jesus hat einerseits Jünger erwählt und dann gesondert hat er nochmal Apostel erwählt. Und zu diesen 12 Aposteln gehörte Judas. In Psalm 109, Vers 8 bis 9, wird das auch erwähnt. Da heißt es nämlich, im Blick auf Judas: Seiner Tage seien wenige, sein Amt empfange ein anderer, seine Kinder seien Waisen und seine Frau eine Witwe. Als Petrus nun, kurz vor Pfingsten, Judas war ja jetzt gestorben, er hatte sich das Leben genommen, er hatte sich erhängt. Jetzt waren es nur noch 11 Apostel, jetzt brauchten sie einen 12. Apostel. Sie kennen die Geschichte, ja? Apostelgeschichte Kapitel 1, und da sagt Petrus, ja, wir müssen einen neuen Apostel erwählen, wir müssen das loswerfen. Das war noch vor Pfingsten, da hat man das Los noch geworfen. Nach Pfingsten hat man das Los nicht mehr geworfen, da war der Heilige Geist da, hat er geleitet. Und dann greift der Apostel Petrus exakt diese Stelle aus Psalm 109 auf und deutet sie auf Judas. Er sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 20, denn es steht geschrieben im Buch der Psalmen, eben Psalm 109, seine Behausung soll öde werden und niemand soll darin wohnen und sein Amt empfange ein anderer. Übrigens können wir davon ausgehen, dass in dem Fall der Judas verheiratet gewesen ist und dass er Kinder gehabt hat. Denn im Psalm 109 heißt es ja, sein Amt empfange ein anderer, sein Apostelamt, ja, kam dann auf Matthias. Seine Kinder seien Waisen und seine Frau eine Witwe. Also ich gehe davon aus, dass Judas, der ehemalige Apostel, verheiratet war und Kinder hatte und sich dann erhängte und seine Frau eben Witwe wurde und seine Kinder in dem Fall Halbwaisen. So, jetzt haben wir einfach gesehen, es gibt ganz verschiedene 5, 6 Stellen im Alten Testament, die sich an ganz verschiedenen Stellen des Alten Testamentes, im Sacharja, im Psalm 109, im Psalm 51, im Psalm 41, die sich auf Judas prophetisch legen. Und im Neuen Testament finden wir den Beweis, dass damit Judas auch gemeint ist. Nun aber möchte ich die Parallelen ziehen als zweiten Hauptpunkt im Leben Davids und Jesus. Ich möchte hier einige Ereignisse aus 2. Samuel Kapitel 15 herausgreifen, die eben mit dem Verrat Ahitophels an David zu tun haben und sich dann prophetisch auf Judas an Jesus Christus wieder verbinden. Einiges habe ich bereits gesagt, Absalom war der Sohn Davids. Gleichzeitig war er der größte Feind seines Vaters. Ein brutaler Mensch, sehr schön. Von Gestalt, tolle Haare gehabt, tolle Figur, gut aussehend. Er wurde angehimmelt, bejubelt, aber in seinem Herzen war eine Mördergrube. Er war der Verfolger, der brutale Verfolger seines Vaters. Er wollte die Königsherrschaft an sich reißen, er gönnte sie seinem Vater nicht. Mit Gewalt wollte er das tun. Jedes Mittel war ihm dabei recht. Wenn Sie 1. Samuel Kapitel 15 lesen, dann werden Sie feststellen, dieser Mann war überheblich, er war ein Heuchler, er war ein Lügner, er war ein äußerst religiöser Mensch und an Brutalität unübertroffen. Das alles passte zusammen auf Absalom. Und Absalom wusste natürlich, er war auch sehr intelligent, er wusste, wie kann ich die Königsherrschaft an mich reißen? Das kann ich nur dadurch tun, wenn ich den Berater und den vertrauten Freund und Ratgeber meines Vaters auf meine Seite ziehen kann, dann habe ich die halbe Miete. Verstehen Sie? Und das hat er versucht. Und darum heißt es dann im 2. Samuel-Buch, Kapitel 15, Vers 12, Absalom schickte auch nach Ahitophel, dem Giloniter, dem Ratgeber David, und ließ ihn aus seiner Stadt Gilo holen, während er die Opfer schlachtete. Und die Verschwörung wurde stark gegen David und das Volk nahm beständig zu bei Absalom. Also dieser Ahitophel war kaum, der hat kaum die Seiten gewechselt, David verlassen und er war gerade bei Absalom und beriet ihn und schon zog dieser Mann das ganze Volk mit sich. Wissen Sie, woran ich da denke? An Goebbels damals, ja? Im Nationalsozialistischen Reich. Der Mann hat ja Millionen von Menschen begeistert, auf die Seite Hitlers gezogen. Die Menschen haben ihm zugejubelt, obwohl er die grausamsten Dinge, ich habe eine Dokumentation gesehen über Goebbels, obwohl er die grausamsten Dinge über die Juden gesagt hat. Die grausamsten, brutalsten Dinge, aber er war ein genialer Rhetoriker. Und das ganze Volk, die Oberen und Unteren, und die Kirche hat es nicht gemerkt. Die Kirche hat es nicht gemerkt oder wollte es nicht merken oder war blind oder was. Ja, und der Mann hat die Massen begeistert gegen die Juden für Hitler. Das ist unbegreiflich. Das war möglich und das ist heute wieder möglich. Das ist heute wieder möglich. Also, und die Verschwörung wurde stark und das Volk nahm beständig zu bei Absalom durch Ahitophel. Dann passierte etwas ganz Eigenartiges. Das ist ja damals, Jesus hat das auch erlebt. Damals waren es die Pharisäer und die Schriftgelehrten, ja? Die gönnten dem Herrn Jesus die Herrschaft nicht. Sie gönnten ihm das Königsein nicht. Sie wollten nicht, dass er der König sei über das Judentum und darum verachteten sie ihn. Sie wollten regieren, sie wollten herrschen. Sie wollten die Herrschaft an sich reißen und den Herrn Jesus umbringen. Genauso wie Absalom das damals mit seinem Vater David tun wollte. Und da hatten sie auch einen Trick. Eben den Judas, einer den 12 Apostel, für sich zu gewinnen, damit man den Herrn Jesus Christus dann eben töten kann. Wir sehen also die exakten Parallelen zwischen diesen beiden Personen und diesen beiden Geschichten. Der David hat damals Folgendes gemacht, er hat dann tatsächlich die Herrschaft in Jerusalem verloren, genau wie Jesus übrigens, ja. Jesus starb am Kreuz, Daniel sagt das, Daniel Kapitel 9, und er hatte, was hatte er noch am Kreuz, der Herr Jesus, was hat er noch gehabt? Nichts. Er hat nichts mehr gehabt. Nicht mal mehr Sachen am Leib. Jesus hatte am Kreuz von Golgatha nichts mehr. Er hat alles verloren, sogar seine Jünger. Einer hat ihn verraten, der andere verleugnet, die anderen sind weggelaufen. Er hat alles verloren. Er war ganz allein. Er hatte sichtbar gesehen keine Frucht. Gut, wir wissen, was dann daraus geworden ist, ja? Das ist klar. Aber in dem Moment am Kreuz. Und so ging das David auch. David, der berühmte König, wo die Leute vorher noch geschrien hatten, ja? David, der den Goliath besiegt hatte, hat Zehntausende geschlagen und jetzt haben sie ihm einen Tritt gegeben. Alles wegen diesem Ahitophel. Haben ihn verjagt und dann heißt es, und jetzt bitte, bitte gehen Sie, versuchen Sie mitzugehen, da sehen wir wunderbare Parallelen vom Leben Davids zum Leben Jesu. 2. Samuel Kapitel 15. Also die Verschwörung gegen David ist stark geworden, das Volk nahm zu bei Absalom, dem Feind Davids. Und jetzt heißt es, dass David musste die Königsherrschaft verlassen und er musste Jerusalem verlassen. Genau das hat Jesus auch getan. Genau das hat er getan. Und jetzt achten Sie mal drauf. 2. Samuel 15, Abvers 23. Danach überschritt der König den Bach Kidron, nachdem er verraten war. Hat Jesus das auch gemacht? Ja. Er ist aus dem Tempel gegangen, und er ist dann durch das Kidron-Tal gegangen, um später am Kreuz zu sterben. Und siehe, Zadok und alle Leviten mit ihm trugen die Bundeslade Gottes. Die Bundeslade repräsentierte die Herrlichkeit Gottes. Das ist personifiziert in Jesus Christus. Als Jesus den Tempel verlassen hat und durch das Kidron-Tal ging, da hat buchstäblich die Herrlichkeit Gottes in der Person Jesu Jerusalem verlassen. Aber der König, wir lesen weiter, ja? Aber der König sprach zu Zadok, bring die Lade Gottes wieder in die Stadt zurück. David verlässt Jerusalem, geht durchs Kidron-Tal, genau wie Jesus. Jesus verlässt das Jerusalem, geht durchs Kidron-Tal. Die Herrlichkeit wird mitgenommen. Die Herrlichkeit verlässt Jerusalem. Jesus ist die Herrlichkeit Gottes. Er verlässt Jerusalem. Und auf einmal sagt David, nee, bringt die Bundeslade, die Herrlichkeit Gottes wieder zurück. Hat Jesus das auch gemacht? Wann? Pfingsten. Da ist sie wiedergekommen. Schlagen wir auf. Johannes 16, Vers 16. Da sagt Jesus, in Bezug auf Pfingsten, das müssen Sie immer im Kontext lesen, denn Jesus redet in Johannes Kapitel 16 über den Heiligen Geist und über das Kommen des Geistes, über den Tröster, über den Beistand, der kommt, ja, den Geist der Wahrheit, der in Ewigkeit bei euch bleibt. Heilsgewissheit, ja. Und dann sagt er in Vers 16, kann man sich gut merken, Johannes 16, 16, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. So, Zadok und alle Leviten mit ihm trugen die Bundeslade Gottes weg. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Aber der König sprach zu Zadok, bring die Lade Gottes wieder in die Stadt zurück. Sehen Sie, genau das hat der Herr Jesus Christus gemacht. Er hat als die Herrlichkeit Gottes Jerusalem verlassen, aber dann nach seinem Tod und seiner Auferstehung, er selber ist dann zum Vater gegangen, hat er uns den Heiligen Geist Pfingsten gesandt und im Heiligen Geist ist er wiedergekommen. Ja, stimmt's? Wunderbar, nicht wahr? Es geht noch weiter. Es heißt dann weiter hier in 2. Samuel Kapitel 15, finde ich Gnade vor dem Herrn, so wird er mich zurückbringen. Ja, was bedeutet das? Auf Jesus gemünzt. Ich komme wieder. Ich komme zurück. Und dann geht es noch weiter, 2. Samuel 15, 30 bis 32. David aber stieg den Ölberg hinauf. Was hat Jesus denn gemacht nach seiner Auferstehung? Wo ist er hingegangen? Auf den Ölberg. Ja? Auf den Ölberg. Und als man David anzeigte, dass Ahitophel mit Absalom verschworen sei, sprach David, Herr, mache doch den Rat Ahitophels zunichte, zur Torheit. Wie wir auch hier gelesen haben, in Vers 12 von Psalm 41, darum erkenne ich, dass du Gefallen an mir gefunden hast, dass mein Feind nicht über mich triumphieren darf. Der Teufel konnte durch Ahitophel nicht über David triumphieren. Und der Teufel, der Fürst dieser Welt, konnte durch Judas nicht über Jesus triumphieren. Es geht weiter. Als aber David auf die Höhe kam, wo man Gott anzubeten pflegt. David ging auf den Ölberg und dann auf die Höhe, wo man Gott anzubeten pflegte. Ja, wir haben es gesagt, auf Jesus gelegt. Jesus ging auf den Ölberg und was hat er dann gemacht? Er ist in den Himmel gefahren. Ne? Wohin? Ins Vaterhaus. Was tut er da als Hohepriester? Er betet. Er ist da, wo man Gott anzubeten pflegt, wo die Engel, Myriaden von Engel Gott anbeten und da bittet er für uns. Und dann heißt es, aber der Herr fügte es so, dass der gute Rat Ahitophels zunichte wurde, damit der Herr das Unglück über Absalom brächte. Aus Golgatha wurde der größte Sieg aller Zeiten auf Jesus übertragen. Und dann 2. Samuel Kapitel 19, Vers 15 bis 16. Und er neigte das Herz aller Männer von Juda wie dasjenige eines Mannes, so dass sie zum König sandten und ihm sagen ließen, diejenigen, das Volk, das den David abgelehnt hatte und verjacht hatte, die haben jetzt gesagt, so dass sie zum König sandten und ihm sagen ließen, komm wieder, du und alle deine Knechte. Also kam der König wieder. David kam nach einer Zeit wieder zurück nach Jerusalem und nahm den Thron wieder in Besitz. Und genau das wird Jesus Christus tun. Das Volk, das ihn abgelehnt hat, wird eines Tages rufen, gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Sehen Sie die Parallelen? Ist doch wunderbar, ja? Die biblische Prophetie ist wirklich etwas Faszinierendes, etwas, worauf wir uns verlassen können. Also, in Jesus hat sich das alles erfüllt. Dritter Hauptpunkt, der Verrat am jüdischen Volk. Das, was David erleben musste mit Ahitophel, er wurde verraten. Zum Schluss misslang das Ganze. Das, was Jesus erlebt hat mit Judas, zum Schluss misslang das auch, wird in naher Zukunft auch Israel als Nation erfahren müssen. Und wir sind bereits mittendrin. Ich lese nochmal Vers 10. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Ferse wieder mich erhoben. Die Zeit Israels vor der Rückkehr Davids damals war gekennzeichnet davon, dass David an Sympathien im Volk verloren hatte. Zuerst haben sie alle geschrien, ihn alle bejubelt. Er hat Zehntausende geschlagen, die Philister hat er geschlagen, den Goliath hat er geschlagen. Ja? Ach, wie wurde Israel damals bejubelt, 1948, als sie den Krieg gegen 60-fache Übermacht der Araber gewannen. Sogar noch 1967, da war ich noch ein kleiner, ich bin immer noch klein, aber da war ich noch kleiner. Da weiß ich noch, wie sogar ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich war weit entfernt, ein Christ zu sein, und doch, ich habe mich irgendwie so mitgefreut damals, dass Israel den Sechstagekrieg gewonnen hat. Ich weiß gar nicht, warum. Das schon irgendwie ein Wirken Gottes in mir war, keine Ahnung. Und ich weiß, in unserem Dorf, auch die anderen Jungs, mit denen ich spielte, die haben sich alle gefreut über den Sieg Israels im Sechstagekrieg. Und man hat gejubelt. Im Fernsehen, überall, die ganze Welt hatte eigentlich damals Sympathien für Israel. Hat dann bald nachgelassen. Also die Zeit Israels vor der Rückkehr Davids, als er da verworfen geworden war, war dadurch gekennzeichnet, dass David an Sympathien verloren hatte. Man hielt nicht mehr zu ihm. Man hinterging ihn. Man verriet ihn. Man bewarf ihn sogar mit Steinen. Es gab eine Intifada. Eine Intifada, ja, auch die ist, steht schon in der Bibel. Man beschimpfte ihn, verriet ihn und verleugnete ihn. Ich lese Ihnen über diese Intifada, ja? 2. Samuel 15, 12, wir haben ja zuvor gelesen, und die Verschwörung wurde stark und das Volk nahm beständig zu bei Absalom. Den Eindruck habe ich heute auch, was Israel angeht. Die Verschwörung gegen Israels weltweit wird stärker. Und das Volk, die Nationen, besonders der, darf ich das mal so sagen, in Anführungsstrichen, der Pöbel, ja, der wendet sich dem Feind Gottes zu, auf jedem Gebiet, dem Fürsten dieser Welt. Und das schlägt immer gegen Israel aus und gegen die Gemeinde Jesu natürlich. Unsere Zeit ist gekennzeichnet von einer zunehmenden, ablehnenden Haltung gegenüber Israel. Immer mehr schlagen sich auf die Seite derer, die Israel hassen. Ich möchte Ihnen sagen, wie das damals geschehen ist. Intifada. 2. Samuel 16, Vers 5 bis 8. Siehe, da trat von dort ein Mann, das gehört alles in diesem Kontext, ja? Da trat ein Mann von dem Geschlecht des Hauses Sauls heraus, der hieß Simei, ein Sohn Geras, der kam heraus, und jetzt hören Sie, und fluchte und warf mit Steinen nach David. Intifada. Das war, als David die Sympathie verloren hatte. Und allen Knechten des Königs David. Denn alles Volk und alle Helden waren zu seiner Rechten und zu seiner Linken. Also aber sprach Simei, indem er fluchte, geh, du Blutmensch, du Nichtswürdiger. Der Herr hat dir vergolten alles Blut des Hauses Sauls, an dessen Stadt du König geworden bist. Ja? Du bist gar nicht rechtsmäßig König. Saul wird als gut erhoben, David als schlecht. Alles wird verdreht, verlogen, verstehen Sie? Tatsachen verschoben, genau wie heute. Nun hat der Herr das Reich in die Hand deines Sohnes Absalom gegeben und siehe, nun steckst du in deinem Unglück, denn du bist ein Blutmensch. Er gab David die Schuld an Sauls Tod, obwohl David Saul selber immer verschont hatte. Er verurteilte nicht Saul, der in Wahrheit große Schuld auf sich geladen hatte und unter das Gerichtsurteil Gottes kam, sondern David, der unschuldig gewesen war. Er meinte, es sei nur recht, dass er das Reich, das Land und Jerusalem jetzt an Absalom abtreten müsse. Hören Sie das heute wieder? Und er bezichtigt den David als Blutmensch. Nicht die Terroristen. Israel, ihr seid die Blutmenschen. Also solche Töne kennen wir in unserer modernen Welt. Tatsachen werden verdreht. Die Schuld für alles wird Israel zugewiesen. Sie werden als Blutmenschen dargestellt. Die Intifada wird toleriert. Israel hingegen immer wieder verurteilt. Mein Bruder Thomas, Sie kennen ihn ja, der sympathische Thomas, der hat uns dieser Tage erzählt, er weiß das aus erster Hand, dass ein Journalist in der Süddeutschen Zeitung, und er soll einen Bericht schreiben über Israel und bekommt ein Bild zugespielt, wo man mehrere israelische Soldaten sieht, schwer bewaffnet und im Hintergrund kleine Kinder mit ein paar Steinen in der Hand. Suggeriert, typisch Israel mit schweren Waffen gegen arme Kinder. Er hat der Sache nicht so ganz getraut, er hat recherchiert und hat dann festgestellt, dass das nur ein kleiner Ausschnitt eines größeren Bildes war. Und er hat gesehen, dann auf dem größeren Bild, israelische Soldaten und im Hintergrund ein großer Mob mit Kalaschnikow und schwer bewaffneten Palästinensern. Und dann hat er sich gesagt, na, ich nehme doch lieber das Bild. Das entspricht der Wahrheit. Er hat das gemacht, hat den Bericht dazu geschrieben. Kurze Zeit später wird er vom Chefredaktor zitiert und zur Minna gemacht. Das dürfe er nicht nochmal in Eigenregie so schreiben. Und dieses Foto, wir haben ihn doch ein anderes und so weiter, versucht das zu erklären. Wissen Sie, was der Hintergrund war? Mercedes-Benz. Mercedes-Benz hat der Süddeutschen Zeitung geschrieben, dass das nicht nochmal vorkommen darf in dieser Art und Weise. Wenn ja, würden sie ein Jahr lang keine Werbung mehr in der Süddeutschen Zeitung lancieren. Und warum hat das Mercedes-Benz gemacht? Weil Mercedes-Benz zu über 50% Saudi-Arabien gehört. Israel wird verraten. Verraten. Darum, die Israeliten geben zurzeit auch öffentlich ihrer Sorge Ausdruck, dass sie einfach Angst haben vor einem Erstarken der Europäischen Union. Sie haben Angst, dass sie immer mehr in die Apartheidsecke gedrückt werden, wie damals Südafrika, ignoriert und isoliert werden. Martin von Krefeld, der Mann ist Lehrer für Militärgeschichte, und der schrieb in der Tageszeitung Die Welt, dass die Feindseligkeiten gegen Israel nur ausgesetzt, aber nie beendet würden. Und dann schreibt er unter anderem, der demografische Trend arbeitet gegen Israel. Es gibt eine nicht konventionelle Bedrohung durch Langstreckenraketen gegen Israel, zum Beispiel von Syrien. Und die Experten streiten sich, wie gravierend sie ist. Aber in einem sind sich alle einig. Mit den besetzten Gebieten hat sie nichts zu tun. Ja? Das bedeutet, Israel wird angegriffen, mit und ohne besetzte Gebiete. Darum geht es gar nicht. Einfach dieses Land bzw. dieses Volk ist im Weg. Aber wie sieht es auch mit den Christen aus? Hier heißt es, auch mein Freund, dem ich vertraute. Das ist genau das passiert damals im Holocaust, im nationalsozialistischen Reich. Wo waren die Christen, die Institutionen? Natürlich gab es eigene einzelne Pastoren, die sich dagegen aufgelehnt haben. Aber die Institutionen haben nicht mitgemacht, die haben den Goebbels reden lassen. Und ich habe diese Reden damals, ich habe sie jetzt vor kurzem selber gehört, ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, wie dieser Mann über das Judentum. Das wusste jeder in Deutschland, jeder. Und die haben mitgemacht. Die Kirche hat nichts gesagt, sich nicht gemeldet oder kaum gemeldet. Und heute, ich lese Ihnen mal was vor, US-Kirchen wollen Israel boykottieren. Die anglikanische Episkopalkirche der USA prüft derzeit, ob sie Geld aus Firmen abziehen soll, die mit der palästinensischen Autonomiegebiete Handel treiben. Dies schließe Firmen aus, die in einem besetzten Gebiet tätig seien, wo palästinensische Häuser zerstört, israelische Siedlungen errichtet und Trennmauern gebaut würden. So reden die über Israel. Die Kirche, die doch die Bibel hat. Die Kirche müsste doch wissen, hier steht doch was über die Grenzen Israels, verstehen Sie? Wem das Land gehört, das Gott gesagt hat, und ich werde sie in ihr Land zurückbringen nach langer Zeit. Und wir haben das heute vor Augen. Und da ist die Kirche so blind und merkt das nicht. Zuvor hatte die reformierte presbyterianische Kirche einen Boykott gegen Israel tätige Firmen empfohlen. Der lutherische Weltbund hatte 2002 einen Boykott von Produkten aus den illegalen, ja, israelischen Siedlungen im Westjordanland angeregt. 2003 forderte der Erzbischof der lutherischen Kirche von Schweden, Karl Gustav Hamann, die EU auf, ihr Handelsabkommen mit Israel zu beenden. Israel wird verraten von denen, die eigentlich Ratgeber Israels sein sollten und Freunde von der Kirche. Aber Israel zurück, Verrat, Judas und so weiter. Es ist ja ganz interessant, es wird noch schlimmer kommen. Judas wird vom Herrn, ja, wie genannt? Er wird genannt der Sohn des Verderbens. Johannes 17,12. Als ich bei euch in der Welt war, erhielt ich sie in deinem Namen, so betet er zum Vater, die du mir gegeben hast, habe ich behütet und keiner von ihnen ist verloren gegangen als nur der Sohn des Verderbens. Wie wird der Antichrist genannt? Sohn des Verderbens. 2. Thessalonicher 2,3. Niemand soll euch irreführen und in irgendeiner Weise, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen, wie wir ihn heute haben. Und der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens geoffenbart werden. Damit wird Judas sozusagen ein prophetischer Hinweis. Dieser Verräter, der so brutal abgefallen ist von seinem Herrn, der ihn in dieser heuchlerischen Art mit einem Kuss verraten hat, das widerspiegelt das ganze antichristliche System unserer Tage und wird sich zuspitzen in dem personifizierten Sohn des Verderbens, dem Antichristen. Der wird nämlich, wie wird er kommen? Der wird als ein Freund Israels kommen, der wird religiös sein. Und in seinem Abgrund, in seinem Herzen wird er abgrundtief böse sein. Da wird der Teufel selber nisten. Und zum Schluss wird er Israel verraten, wie kein anderer Israel je verraten hat. Und er wird die Welt in seinen Bann ziehen. Ein Bild für den Antichristen. Nahum Kapitel 1, Vers 11. Von dir ist ausgegangen, der Böses ersann gegen den Herrn, ein frevlerischer Ratgeber. Verrat am jüdischen Volk. Aber auch wird das jüdische Volk sich selber verraten in der letzten Zeit. Aber wie ist das mit der Erfüllung im persönlichen Leben? Wir wollen uns ja auch noch selber erreichen in unseren Herzen. Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse wieder mich erhoben. Oder Psalm 55, 13, 15, da geht es um dasselbe. Denn es ist nicht mein Feind, der mich schmäht, das könnte ich ja ertragen. Nicht mein Hasser erhebt sich wieder mich, vor dem wollte ich mich verbergen, aber du bist es, ein Mensch meinesgleichen, mein Freund und mein Vertrauter. Wir haben einst zusammen süßen Umgang gepflogen, sind ins Gotteshaus gegangen unter der Menge. Ihr Lieben, tut das nicht am schlimmsten weh? Trifft einen das nicht am meisten, wenn man verraten wird, zum Beispiel in der eigenen Familie? Wenn man verraten wird in der Gemeinde, wo man vertrauten Umgang hatte mit anderen Geschwistern? Wenn man verraten wird im Freundeskreis, wenn man verraten wird durch Arbeitskollegen oder durch enge, ehemals enge Mitarbeiter, denen man vertraute, jetzt verraten sie ihren Chef. Wenn deine Freunde zu deinen Feinden werden, wenn Familienangehörige vielleicht zu deinen Gegnern werden, Absalom David. Wenn man bitter enttäuscht wird von Menschen, von denen man es niemals gedacht hätte, das tut weh. Vielleicht ist das ja deine Situation. Vielleicht hat dich gerade kürzlich, vielleicht heute, vielleicht gestern, ein Mensch bitter enttäuscht. Ein Mensch, auf den du dich verlassen hast. Wissen Sie, es sind ja nicht nur die Wetterberichte, auf die kein Verlass ist, ja? Oder die Börsenberichte oder die politischen Versprechen von unseren Politikern. Ja? Es sind ja Menschen. Es sind Menschen, die uns enttäuschen. Und wir enttäuschen auch als Menschen. Wir können sogar enttäuscht werden von eigenen guten und gut gemeinten Plänen. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Selbst da werden wir enttäuscht, von uns selbst, in uns selbst, mit uns selbst und durch uns selbst. Man will es ja nicht wahrhaben. Man bildet es sich ja auch anders ein. Aber das ist das Normale in unserer Gesellschaft. Das ist das Normale, enttäuscht zu werden von Menschen. So verdorben sind wir alle, ich, du, alle, wir alle. Meinen Sie, wie oft ich schon Menschen enttäuscht habe? Ein bekannter, vorbildlicher Missionar von uns, der kriegt den Brief von jemandem. Sie haben mich schwer enttäuscht, hat er zurückgeschrieben, da bin ich aber froh, damit Sie sich allein auf den Herrn verlassen. Wie zutreffend ist doch auch da das Wort des Herrn, zum Beispiel Jeremia 38, Vers 22. Auch deine guten Freunde haben dich überredet und in ihre Gewalt gebracht und in den Sumpf geführt und lassen dich nun stecken. Kennen wir das? Sie haben dich in den Sumpf geführt und jetzt, wenn du drin hockst, lassen sie dich stecken. Da ist keiner mehr da. Oder, Obadja 7, deine Bundesgenossen schicken dich an die Grenze zurück, getäuscht, betrogen, überwältigt haben dich die Männer, mit denen du Frieden hieltest, die dein Brot aßen, haben dir Schlingen gelegt, ohne dass du es merktest. Ja, heuchlerisch, hier haben wir das doch alles gelesen. Kommen wir vielleicht nochmal drauf. Vielleicht fühlst du dich isoliert, verlassen von deinen Mitmenschen, wobei ich da jetzt nicht das Selbstmitleid meine, sondern wirklich, du bist verlassen. Es mag aber auch sein, dass du deinerseits andere bitter enttäuscht hast. Vielleicht verlassen, verletzt, du hast andere verletzt. Dass du dein Wort gebrochen hast, zum Feind deines Nächsten oder deiner Nächsten geworden bist. Vielleicht hast du sogar den Bund deiner Jugend gebrochen, den Ehebund. Du bist zu einem regelrechten Ehebrecher geworden oder zu einer Ehebrecherin. Ein Wort für Männer, Malachi 2, Vers 14. Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, welcher du nun untreu geworden bist, obschon sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Ehebruch. Ein Wort für Frauen. Sprüche 2, Vers 17. Die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Bund, ja? Ehebund. Ehebruch. Menschen haben sich auf dich verlassen, vielleicht ihr Herz bei dir ausgeschüttet, bist einen Bund mit ihnen eingegangen, dann hast du sie kaltblütig im Stich gelassen. Jeder hat seine Argumente dafür. Jeder, der die Treue bricht. Der Ahitophel hatte auch seine Argumente, warum er David verlassen hat. Judas hatte auch seine Argumente, warum er Jesus verlassen hat. Goebbels hatte auch seine Argumente, warum er die Juden plötzlich hasste. Er war vorher noch mit einer Halbjüdin verlobt. Die hat die Verlobung dann aufgegeben. Gibt für alles Argumente, darum geht es nicht. Die Treue brechen, darum geht es. Wir werden enttäuscht und wir enttäuschen. Als letzter Gedanke, der Einzige, der uns nicht enttäuscht, das ist und bleibt Jesus. Da können wir uns hundertprozentig drauf verlassen. Der wird den Bund nicht brechen, den er mit dir gemacht hat. Der hat gesagt, der Geist Gottes, den ich euch gebe, der wird bei euch bleiben in Ewigkeit. Und der wird auch seinen Bund mit Israel nicht brechen. Wenn auch viele in der Gemeinde Jesu anderer Meinung sind oder in der Christenheit anderer Meinung sind und meinen, Israel habe kein Recht mehr und Israel sei kein Volk mehr, das sei jetzt alles auf Gemeinde übergegangen, das stimmt nicht. Jesus hat gesagt zum Israel, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Damit ist Israel gemeint und kein anderes Volk. Ja? Dieses Volk muss das sagen. Das ist heute wieder im Land. Gott bricht seinen Bund nicht. Und über das Ende von Jesus heißt es einmal, das ist so eine Hinterlassenschaft. In Johannes 13,1, wie er geliebt hatte die Seinen, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Treu. Jesus Christus ist treu geblieben. Wollen wir auch treu sein? Treu seinem Wort gegenüber, treu ihm gegenüber. Vielleicht bist du gerade dabei, innerlich dich von Jesus zu distanzieren und ihm untreu zu werden. Tu es nicht, tu es nicht. Werde kein Judas, werde kein Ahitophel. Er bringt dich durch. Er hat einen Petrus durchgebracht. Er bringt auch dich durch. Ja? Ein Petrus und eine Petra. Er bringt beide durch. Halte dich zu Israel. Wir müssen uns, das ist unsere Verpflichtung, dass wir Freunde Israels bleiben. Ja? Nicht unnüchtern, fanatisch, sachlich, aber biblisch orientiert und christozentrisch stehen wir auf der Seite zu Israel, weil Gott sie nicht aufgegeben hat. Und bleib treu deinem Ehepartner gegenüber. Auch der Gemeinde Jesu, der Gebetszelle, dem Hauskreis, den Gottesdiensten, den Gebetsstunden. Kommt zur Gebetsstunde, sei treu. Ist wichtig. Da sehen wir Gemeinde Jesu, ja? Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema Psalm 41, der Verrat. Wenn es Sie innerlich angesprochen hat, Sie Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!